Zuerst wurde es dunkel. Dann kamen die Fremden.
Sie kommen, wenn wir schlafen.
Auf der Suche nach etwas, um ihre Sterblichkeit zu verhindern.
Um unsere Gedanken zu stehlen.
Unsere Seele unterscheidet uns von ihnen.
Um unsere Erinnerungen auszulöschen.
Wir haben viel zu tun.
Um all das zu zerstören, was uns menschlich sein lässt.
Es ist soweit.
Wer sind Sie? Antworten Sie!
Aber einer von uns kennt Ihr Geheimnis.
Sie haben etwas gesehen, nicht wahr?
Es gibt keine Sonne. Sie ist verschwunden.
Und einer von uns...
Wir haben keine Zeit mehr!
...zu entkommen.
...hat die Macht, sie aufzuhalten.
Aber ich fand das auch ganz interessant, weil du sagtest gerade, Finn, Dark City wäre so ein Film, den man vielleicht ganz gut in einer bestimmten Zeit der Prägung sieht, wo du sagst, so zwischen 14 und 17. Da würde ich dir zustimmen, aber bei mir war das tatsächlich so ein Fall, ich habe den mit Anfang 20 gesehen, als ich gerade mein Bachelorstudium begann, in Medien- und Filmwissenschaft in Regensburg und eben auch, glaube ich, eine Kritik geschrieben hatte. Ich habe den quasi schon als bereits Erwachsene und wo ich mich auch schon so ein bisschen mit dem Thema Film Noir, also klassischer Film Noir beschäftigt habe, habe da auch nochmal sehr viel abgewinnen können tatsächlich, weil, wie ich ja schon im Vorgespräch irgendwie erwähnt hatte, ertüncht er sich geradezu in dieser Ästhetik. Ne?
Kann ich das drin lassen, Stefan?
Ja, aber gerne.
Einfach nur dafür, dass wir das Wort hier ertüncht integriert haben in dieses Gespräch.
Ich würde sagen, was für ein smoother Anfang das doch gerade war.
Ja, ja. Also ertüncht ist tatsächlich ein Verb, das ich nicht kannte, aber das übernehme ich gerne in meinen Sprachschatz.
Vielleicht habe ich es auch gerade erfunden, ich weiß es nicht.
Ja, ich bin geradezu enthusiasmiert. Das habe ich von E.T.A. Hoffmann aus dem Deutschen.
Ich würde sagen, das ist ein tolles E.T.A. Hoffmann-Wort. Ja, ja, ja. Da kriegt man auch immer noch mal so ein Sternchen, wenn man das in der Hausarbeit verwendet. Dann weißt du, du hast alles richtig gemacht.
Okay, nun die konventionelle Anmoderation. Ihr seid im Bahnhofskino und ihr hört mich, Patrick. Und ich habe zwei wunderbare Gäste heute zu Gast zu einem ebenso wunderbaren Film. Wir sprechen nämlich über Dark City aus dem Jahr 1998 mit dem lieben Stefan Jung. Hallo Stefan.
Hi, hi.
Und dem ebenso lieben, kenntnisreichen Finn Benkert.
Klack, klack, wie es in der Untertitelspur von Dark City häufig heißt.
Ja, klack, klack, tatsächlich. Als was habt ihr das identifiziert? Für mich war das so insektenartige Geräusche, die Strangers machen. Für euch eher Stepptanz oder gibt es so eine Alternative?
So Tisklaute, oder?
Ja, so fast schon so wie so Insekten, Monster, Alien-Insekten, die Klackgeräusche. Ist das nicht auch jetzt in dieser neuen Alien-Serie, dass die sich so kommunizieren und diesen Klackgeräuschen, also irgendwas
ja, ja.
Fremdliches, Kommunikatives?
Ja, ja, die macht auch sowas. Also Wendy heißt die Figur, die immer macht und so, ja. Übrigens ein ganz schlechter Move, finde ich, für dieses Franchise, die Xenomorphen zu domestizieren, aber dazu vielleicht an einem anderen Tag mehr. Ja, wir sind hier, um über Dark City zu sprechen, aus dem Jahr 1998 von Alex Proyas, ein Film, den er machen durfte nach dem großen kommerziellen Erfolg von The Crow, die Krähe, mit prominenter Besetzung vor und hinter der Kamera, also er hat in dem Drehbuch auch mitgewirkt und genauso Lamb Dobbs, der unter anderem, ich glaube für, der hat Out of Sight geschrieben, oder?
Nein, hat er leider nicht geschrieben, ah, okay. Aber er hat Kafka geschrieben und Haywire.
Ah, okay, sehr schön. Ich wollte gerade sagen, irgendwas mit Soderbergh.
Aber auch Gotti. Also macht daraus, was man möchte.
Und David Goyer, der hat sowieso alles geschrieben, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Ich glaube, maßgeblich in dieser Zeit Blade, den ersten Blade-Film. Aber ich glaube auch die Sequels. Und beim dritten, wer erinnert sich nicht, Blade Trinity, unvergessen das Meisterwerk, auch Regie geführt. So, und
ja, aber es stimmt, David Goyer war so einer, der auch in nicht erwachseneren, aber so ein bisschen düsteren, dark, haha, ja, angehauchten Comic-Genre schon aktiv war. Ich meine, er hat auch, glaube ich, auch Batman Begins noch
Year
mitgeschrieben.
One, genau, er hat mit Frank Miller zusammen Batman Year One geschrieben. Und ja, ich glaube auch beim Snyderverse irgendwie federführend mitgemacht. Und woran ich mich noch relativ prominent erinnere, er hat die Story zum zweiten Call of Duty Black Ops geschrieben, was man damals irgendwie sehr medial verbraten hat mit, oh, guck mal, ein richtiger Drehbuchautor hat die Story zum Spiel geschrieben. Deswegen muss sie ja gut sein. Und die meisten Game-JournalistInnen griffen das auf damals, bis dann, glaube ich, irgendjemand meinte, die Story ist kompletter Müll. Und bloß weil da so ein Name draufsteht, wird das nicht automatisch besser. Ich glaube, das war so eines der ersten Videos von Alt-F4-Games, mit dem er dann so prominent wurde. Der hat ja eine Zeit lang sich sehr kritisch mit aktuellen Games auseinandergesetzt. Ja, also David S. Goyer, ein, wie Patrick schon meinte, umtriebiger Typ, viel gerne so erwachsene, düstere Comic-Sachen. Und auch so ein bisschen, glaube ich, so Comic aus der Nische ins Seriöse holen, scheint auch immer so sein Anliegen gewesen zu sein.
Ja, ich finde wirklich einfach ein Vielschreiber, bei dem mir gar nicht so eine klare Qualitätslinie bewusst ist. Also ich glaube, bei dem reicht, kann es wirklich reichen von Meisterwerk oder beinahe Meisterwerk zu absoluter Grütze. Also David Goyer hat gerne mal überall seine Patschehändchen drin. Er ist so ein Typ wie David Cap zum Beispiel auch, der alles kann von Jurassic Park bis Jurassic World 4. Und damit er auch so das ganze Qualitätsspektrum abdeckt, so im Big-Budget-Bereich. Genau, Musik von Trevor Jones, Kamera von Dario Schwolski und Schnitt von Duff Hönig und vor der Kamera illuster besetzt mit Rufus Sewell, William Hurt, Kiefer Sutherland, Sewell, okay, meinetwegen, Jennifer Connelly, Richard O'Brien und Bruce Benz sehen wir auch, bekannt aus dem Bandlax-Film.
Ja, stimmt, genau.
Ein kleiner Verweis darauf, dass das Ganze hier in Australien, glaube ich, überwiegend gedreht wurde. Und David Wenham. Melissa George hatte hier auch eine kleine Rolle in frühen Jahren. Also kann ich behaupten von mir, dass mir die alle wahnsinnig aufgefallen sind. Also May, Melissa Georges Figur schon, aber die ist auch da ganz schnell raus wieder aus dem Film. So. Ich lese kurz die Inhaltsangabe vor und dann können wir auch ins Eingemachte und ihr erzählt mir einfach mal so, wie eure persönliche Origin-Story ist mit Dark City. Geschrieben hat Moonshade die Inhaltsangabe bei der UFDB und Moonshade schreibt, John Murdock erwacht ohne Erinnerungen in der Badewanne in einer düsteren Wohnung, Hauptverdächtiger für eine Reihe von bizarren Morden. Die Frau, die behauptet, seine Ehefrau zu sein, ist ihm unbekannt. Ein seltsamer Arzt scheint etwas über ihn zu wissen und dann sind da noch die Fremden, jene in seltsame Anzüge gekleideten Kahlköpfigen, die ihn verfolgen. John flieht und beginnt sich auf seiner Flucht Gedanken zu machen, wo und wer er ist. Langsam fällt ihm auf, dass sich die Stadt jeden Tag verändert, sodass es nie Tag wird und dass man die Stadt nicht verlassen kann. Langer Satz. Und als es 12 Uhr schlägt und die ganze Welt außer John einfriert, weiß er, dass etwas ganz Besonderes ist und die Fremden ihn fürchten.
Das sagen Eltern sonst gerne zu ihren Kindern. Du bist was ganz Besonderes.
Ich bin mir nicht mehr sicher, so vertieft haben wir uns gar nicht unterhalten, aber ich meine, der Filmvorschlag kam von dir, Stefan. Deswegen glaube ich zuerst mal an dich die Frage, warum?
Warum?
Nein, du musst sie nicht rein.
Ja,
das ist wie Jacques, also so meinte ich das jetzt nicht. Aber.
Also, du hast gerade schon ein paar Namen gesagt. Also, ich halte jetzt Alex Proyas auch nicht für den Meisterregisseur. Er hat ein paar interessante Sachen gemacht, danach auch zweifelhaftere Sachen, aber ich finde Dark City war für mich immer einfach ein sehr eigener, origineller, interessanter Film. Ich mag das Konzept, ich mag, wie er ausgestaltet ist. Er hat eine tolle Wirkung, er wirkt auf mich sehr originell. Ich mag diese Welt, da einzutauchen. Und da ihn ja auch einige kennen, aber irgendwie wir noch nicht drüber gesprochen haben, lohnt es sich hier ja ein paar Sachen auch nochmal zu entdecken und hervorzuheben. Und ich meine, hier hat Alex Proyas, wie du sagst, so ein Wunschprojekt realisiert. Das merkt man auch. Hier merkt man irgendwie die Liebe zu allem. Jennifer Connelly, kann man nie was dagegen sagen. Ich finde Rufus Sewell, wie man ihn ausspricht, spielt es auch sehr einnehmlich. Hm. Und ich mag einfach diese düstere, isolierte, paranoide Science-Fiction-Atmosphäre mit diesem Touch Classic Noir oder eben dann Neo-Noir. William Hurt ist immer wieder so ein Überraschungsgesicht. Der kommt ja dann auch als Detektiv noch und den sehe ich unglaublich gern. Vielleicht noch als in Ergänzung zu Moonshade, jetzt, weil du sagst, was die Origin-Story. Hm. Wie gesagt, ich habe den mit Anfang 20 gesichtet und rezensiert. Dann lese ich jetzt auch mal ganz frech noch drei Zeilen vor. Gemeinsam mit dem Protagonisten erblicken wir die finstere, isolierte Welt von Dark City. Die Kamera liegt am Boden und gibt die Sicht auf ein steril beleuchtetes Badezimmer frei. Am anderen Ende des Raums liegt ein Mann. Scheint benommen, kann sich nicht mehr erinnern, wie er dorthin gelangt ist. Eine pendelnde Deckenlampe zieht kontinuierlich ihr Streulicht über den gefliesten Boden. Der Bartschmutz schimmert gräulich weiß. Der Mann heißt John, er ist allein. Nicht einmal die Zeit kann ihm einen Anhaltspunkt geben. Die Zeiger auf dem Ziffernblatt einer Uhr sind stehen geblieben. Es ist eine bedrückend dystopische Welt, die der Film bereits mit seinen ersten Bildern zu vermitteln weiß. Und auch wir als Zuschauer sind zeitlich und räumlich völlig desorientiert. Was ich als Leitprinzip dieses Films verstehe, was dann später ausgebaut wird. Dann später noch ein Schlagwort, aber dazu
sehr treffend.
Dann zu Finn.
Ja, Finn. Wie sieht's aus?
Ich kann mich in vielen Punkten anschließen. Ich bin der Meinung, den Film jetzt relativ zum ersten Mal gesehen zu haben. Gewisse Bilder kamen mir bekannt vor. Das ikonische Bild von Rufus Sewell auf der Uhr ziert ja auch, glaube ich, alle Covermotive. Jedenfalls auch das Covermotiv der DVD, die ich mir in der lokalen Videothek geholt habe. Denn das ist so ein Film, den man dafür 2 Euro findet. Ich kann mich vielem anschließen, was Stefan sagt. Bitte, also ich zitiere mal eine alte Professorin von mir, die solche Filme immer genannt hat: Wir spielen Fang den Intertext. Und das ist ja also ein Werk der Passion, wie man merkt, ein Werk der Liebe. Alex Proyas hat hier, würde ich sagen, alles reingepackt, was er selber cool findet, was das Ganze teilweise fast wie ein Debütfilm wirken lässt, obwohl es keiner ist und dafür sicherlich auch zu stilsicher ist. Visuell ist das ganz, ganz großes Kino. Ich mag auch, dass der Film ja an so einem Kipppunkt in Hollywood inszeniert ist, wo man aufgehört hat, diese verschwenderischen, riesigen, gotisch-dystopischen Stadtsettings zu bauen. Vor ein paar Monaten kam auch ein Video-Essay von Patrick H. Willems raus, wo er den Film kurz erwähnte beim Thema, ich glaube, The Lost Art of Hollywood Megacities. Mhm. Also man fühlt sich hier wirklich direkt zu Hause von so den ersten Batman-Verfilmungen, von Super Mario Brothers und all sowas. Also sicherlich auch Themen, die die 90er interessiert haben, die Urbanisierung, vielleicht die zu große Urbanisierung. Ich war aber etwas verwirrt irgendwann, ob all der Referenzen, die der Film auf mich einprasseln ließ, und war dann etwas enttäuscht, als ich merkte, das führt eigentlich nirgendwo hin. Also das ist vor allem so eine Art Inside Baseball, also so neben den offensichtlichen Referenzen von irgendwie Murnau, Caligari, Fritz Lang, finden wir irgendwie vielleicht auch noch ein bisschen Terry Gilliam, würde ich sagen, also vor allem Brasil. Und wie mir der Wikipedia-Artikel verraten hat, Jorge Luis Borges Kurzgeschichte Lotterie in Babylon, die ich mir auch nochmal durchgelesen habe für diesen Podcast. Und ja, sehe ich auch, die Bibel ist drin, die Strugatzki-Brüder. Also ja, wahnsinnig viele Sachen, ein durch und durch postmoderner Film, wo ich mich freue, den jetzt mit euch ein bisschen zu entschlüsseln und zu entpacken.
Ich war ein bisschen überrascht, hätte ich vielleicht auch nicht sein sollen, ehrlich gesagt, als ich von Proyas las, dass seine maßgebliche Einfluss, also die Inspirationsquelle, die Twilight Zone war, also die alte Rod Serling Fernsehserie, was natürlich auch hinkommt. Was vielleicht zu den Twist, möchte ich es mal nennen, betrifft, allerdings rein ästhetisch, ja, weniger so. Hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Aber vielleicht ist es auch einfach nur, rührt das daher, dass er einfach besonders tief stapeln wollte, damit man ihm jetzt sich ankreiden kann, sich selber zu überschätzen, wenn er natürlich genau die ganzen Referenzpunkte, Personen, Kunstwerke nennt, die du gerade unter anderem aufgezählt hast, Finn, dann käme man natürlich schnell an von Seiten der Kritik mit, oh Mann, der Typ verhebt sich da echt, der will einfach zu viel. Mhm. Also er will eine ganze Menge. Ich habe den Film damals im Kino gesehen. Ich konnte ihn schon wertschätzen. Ich war jetzt, glaube ich, in einer Zeit, in der ich viele Sachen sehr, sehr streng beurteilt habe, mich nur sehr schwer begeistern ließ. Vielleicht diese Angry Young Man Phase mit im hohen Teenager-Alter Anfang 20 und war jetzt nicht so wahnsinnig angetan. Ich kann allerdings auch nicht mehr genau den Finger drauf legen und sagen, warum. Es hat auf jeden Fall dazu geführt, dass ich eher so ein akademisches Interesse an dem Film hatte, aus erstmal durch die Augen indirekt Roger Eberts, der den Film sehr abfeierte, damals schon im Kino. Ist auch, glaube ich, der einzige zeitgenössische Film, zu dem er jemals einen Audiokommentar aufgenommen hat für die DVD-Veröffentlichung. Also sonst besprach er ja bevorzugt hier Citizen Kane. Casablanca gibt es, glaube ich, einen Audiokommentar. Zu einem Ozu-Film hat er eingesprochen, ich glaube Floating Weeds, und ansonsten eben nur Filme wie Beyond the Valley of the Dolls, wo er eben als Autor tätig war für Russ Meyer damals. Und das war der einzige zeitgenössische Film ever, für den der prominenteste US-amerikanische Filmkritiker einen Audiokommentar sprach. Und als ich das gehört habe und mir auch die DVD damals zugelegt habe, da war ich fasziniert von der Idee, den Film für mich zu entschlüsseln und irgendwie lieb zu gewinnen. Und ich habe es nicht geschafft in den 25 Jahren seitdem. Aber was mir sehr geholfen hat auf meinem Weg zur Liebesfindung für Dark City, war eben der Director's Cut, ganz ehrlich, der 2008 rauskam, weil der macht einiges richtig her. Davon abgesehen stehe ich eben vor einigen Aspekten von Dark City immer noch mit Bewunderung, eher aus so einer Distanz heraus, also eher Bewunderung als Liebe oder Ehrfurcht als Liebe. Und einige Sachen verwirren mich bis heute. Nicht erzählerisch, ich kann ihm schon allen folgen, aber ich weiß nicht, warum Proyas das gemacht hat, was er gemacht hat. Aber ich finde auch tatsächlich total sehenswert und wiederentdeckenswert, dieser Film.
Er ist ja vor allem einfach gerade in der heutigen Zeit ein kleines Unikat, einfach wenn man sieht, hier ist natürlich nicht alles handgemacht, also es gibt ja auch bewusst künstliche Kulissen, mit denen hier gearbeitet wird, aber das ist einfach eine Ausstattungsorgie und ja, eine Liebe zum Detail, die man ohne jetzt allzu kulturpessimistisch zu klingen, in so einer Art von Film heute nicht mehr finden würde. Und so diese Vorstellung, dass 98 auch so ein, ich nenne es jetzt einfach mal sperriger Film in gewissen Art und Weisen, oder so ein spezieller Film noch eine große Leinwand bekam, das stimmt natürlich auch irgendwie glücklich. Und das hat mir diesen Film auch sehr lieben gelernt, einfach in einem durch und durch digitalen Zeitalter. Ja, das vielleicht auch einmal kurz vorangesagt. Es ist eine Erinnerung an irgendwie eine vergangene Zeit, die ich selber auch nicht miterlebt habe, weil ich war gerade so noch nicht geboren, als dieser Film in die Kinos kam. Aber vielleicht haben meine Eltern ihn ja gesehen.
Du solltest dich fragen. Ja, auf jeden Fall auch fürs US-amerikanische Kino in Gänze eine interessante Situation, weil eben Miramax groß wurde. Also die plötzlich die kleinen Indies zu Major-Kräften wurden im Hollywood-Geschäft und eben auch New Line Cinema. Also New Line Cinema irgendwie so in dieser Zwischenwelt zwischen eben Big-Budget-Produktionen, wie es dann eben reihenweise der Fall war nach der Herr der Ringe-Trilogie, aber eben auch schon lange nicht mehr in der Zeit, wo sie Nightmare on Elm Street und dergleichen oder Alone in the Dark produziert haben. Also man war schon zu Geld gekommen, man hatte eben erste Hits gehabt mit The Crow oder Blade und eben die Möglichkeit, solche Stoffe auch umzusetzen, aber eben immer noch durchaus mit dem Ehrgeiz, natürlich Kohle zu machen, aber auch jungen Kunstschaffenden eine Chance zu geben, ihre Vision zu realisieren. Und das, also bei allen Kritikpunkten, die ich gleich noch äußern werde an Dark City, das ist Dark City auf jeden Fall. Es ist eine künstlerische Vision in beinahe Vollendung, möchte ich behaupten. Ich weiß nicht, wie Poyas zufrieden ist mit dem Film in der Director's Cut-Fassung, aber ich glaube, da steckt alles drin, was er wollte. Oder siehst du das anders, Stefan?
Nee, ich habe euch jetzt aufmerksam zugehört und habe auch nochmal dieses New Line-Parallele, finde ich interessant, weil New Line wirklich in dieser Zeit, oder nimm jetzt mal sowas wie Seven von Fincher, das war ja auch New Line, genau. Dass einfach so in den 90ern bestimmten Regisseuren oder eben Autoren, wie es gerade David S. Goyer ist bei Dark City dabei, war bei Blade dabei, ist auch New Line.
Auch bei The Crow 2, ich glaube, er hat auch das Drehbuch zu The Crow 2 geschrieben.
Meinetwegen. Dann ist das gut. Aber eben in den 90ern auf jeden Fall interessant, also um das mal zeitlich so einzuordnen, wenn wir vielleicht später auch noch auf andere End-90er-Parallelen kommen werden. Aber ich finde eben auch, wenn man den Film sieht, er sieht einfach so lecker aus. Also ich mag diese Set-Pieces. Ich mag, wo man noch merkt, da ist noch ein Modelltrick. Mhm. Natürlich gibt es dann auch schon in der Kinofassung Director's Cut nochmal angepasst CGI-Effekte, die heute natürlich nicht mehr altersgemäß wirken, wo man sieht, okay, das sind doch so ein bisschen in Kinderschuhen. Aber es ist erträglich, man hat sich Mühe gegeben und insgesamt wirkt der Film halt wunderschön gestaltet, ausgeleuchtet. Ich sag mal, der Clou bei dem Film ist ja zwar diese Welt in der Welt als konstruierte Welt dann auch herauszuheben, dass das ja eine Modellstadt ist, dass genau der Sinn oder das auch sinngemäß oder konsequent erscheint, dass ich auch ein Modellbauten aus dem Studio als Stadtelemente drin habe. Also das passt. Da kann man jetzt auch sagen, das sieht vielleicht ein bisschen tricktechnisch modellhaft aus, aber genau das ist ja vielleicht auch so gewünscht. Ja.
Ich glaube, das begreift man aber auch sehr schnell als Zuschauer, Zuschauerin, dass das genauso gewollt ist. Also ich musste hier und da vielleicht auch an Bram Stoker's Dracula, also die Coppola-Verfilmung denken, die ja auch sehr mit natürlichen Tricks arbeitet, nennen wir es so. Coppola ist da nochmal einen Schritt weiter gegangen und hat einfach alles in Kamera gemacht. Ich glaube, ja, Roman Coppola durfte da die Spezialeffekte machen, weil das eigentliche Team gesagt hat, das geht nicht. Und Coppola meinte, gut, dann macht das halt mein Neffe. Solche Familienbeziehungen muss man haben. Ich finde es sehr spannend, was du gerade gesagt hast, Stefan, vor allem die Betonung der Modellstadt. Wir spoilern, das ist, denke ich, klar.
Ja.
Also so, das müssen wir, glaube ich, auch, um über diesen Film zu sprechen. Deswegen vielleicht einmal nochmal der Hinweis, man sollte sich diesen Film unbedingt mal angucken. Sei es auch einfach als Kuriosum der Filmgeschichte, als herrliches verschrobenes Kleinod, ist leider im Director's Cut im Stream nicht verfügbar, soweit ich unterrichtet bin. Bei iTunes findet man nur die Kinofassung und was ich mir angelesen habe und was Stefan auch und Patrick, ihr beide auch gerade gesagt habt, die ist nicht sonderlich empfehlenswert. Das scheint auch häufig der Grund für schlechte Rezensionen auf Portalen wie Letterboxd zu sein. Weil da liest man unter anderem, Mensch, das große Mysterium wird ja im Opening-Monolog von Kiefer Sutherland schon erklärt.
Ja, was soll denn das? Das ist der Punkt. Da genau. Komme ich dazu nochmal, ja.
Aber ja, es gibt Möglichkeiten, diesen Film zu gucken auf DVD, Blu-ray. Ich glaube, es kommt auch eine neue Fassung gerade raus oder ist rausgekommen. Da weiß Stefan bestimmt mehr. Jedenfalls erzählst du im Vorgespräch was. Oder bin ich gerade komplett auf dem
Fall? Nee, die Arrow-Video-Fassung ist rausgekommen. Kommen leider als Limited Edition, die eben beide Schnittfassungen enthält, in eben nur als limitierte Auflage, die auch schon längst vergriffen ist und jetzt zu Apothekenpreisen bei eBay gehandelt wird. Auf der regulären Arrow-Fassung ist die der Director's Cut-Fassung enthalten. Aber die Kinofassung war eben quasi ein exklusives Goodie, was nur in dieser limitierten Fassung enthalten war. Und die ist, wenn man 100 Euro übrig hat, dann kann man sich die bei eBay kaufen, aber Wer hat das schon?
Dann haben wir Deutschen ja Glück. Das heißt, ihr könnt euch die normale Fassung von Arrow kaufen und dann nochmal bei einem Leihdienst eurer Wahl Geld für die Kinofassung lassen, wenn ihr das unbedingt möchtet. Die Planstadt, die Modellstadt und der Hinweis, dass das hier alles Fabrikat ist, diese Stadt. Das hat natürlich auch irgendwie was wahnsinnig Medienreflexives. Also man kann hier bestimmt auch über die Gestaltung von Film an sich reden, wenn man über Dark City redet. Meine große Frage, die ich mir bei der Sichtung gestellt habe, ist aber, und das ist natürlich auch die schlimmste Art und Weise, wie man Kunst begegnen kann, ich muss es leider so einmal tun, warum? Also warum, lieber Alex Proyas? Ich sehe alles, was du hier machen möchtest und es ergibt, meine Frage ist einfach, warum genau bauen diese Aliens eine monatelang deutsche Expressionismusstadt und laden sie mit Noir-Bezügen auf, wenn damit nichts weiter gemacht wird? Also oder habt ihr das Gefühl, hier wird mir auch was erzählt über das Beschaffensein von Noir-Geschichten an sich? Ich glaube, mir fehlt hier, glaube ich, irgendwie noch so ein, ich will nicht sagen so eine zweite Ebene, aber es ist letztendlich ja halt alles vor allem eine sehr, sehr tolle Ästhetik, was auch seinen Reiz hat. Aber ich habe ständig das Gefühl, dass der Film ganz zwanghaft auch mir was vermitteln möchte. Und ich weiß nicht so ganz, was das ist, außer das, was uns Menschen ausmacht, das Herz ist und nicht das Hirn. Beziehungsweise das Zusammenspiel von beiden. Und das kennen wir ja auch schon aus Metropolis.
Hm. Oh, ich möchte gar nicht so schnell jetzt schon in die kritische Schiene kommen. Deswegen würde ich tatsächlich am liebsten das Wort an Stefan geben. Aber wenn denn gefragt, sage ich auch gerne was dazu.
Na, ich überlege jetzt gerade noch mal, wie der Film mich halt adressiert. Also das muss man halt klar sagen. Der Film, ich sage auch gleich noch was kurz zu den Fassungen und zu dem Monolog. Mhm. Ja, das ist wichtig. Der Film als Hybrid aus wirklich Science-Fiction, düsterem Neo-Noir und Detektiv-Story ist natürlich sich vielleicht auch dieser populären Verbindung bewusst, so ein Hybrid zu sein. Ja. Wir haben das immer wieder, dass wir schon in der Twilight Zone auch, es war klassische Crime-Story, auf einmal in was Fantastisches abdriftet. Oder andersrum gesagt, hier so ein fantastisches Grundelement später offenbart wird als Conceptual Breakthrough und das aber ständig, wieder mein Begriff, übertüncht in diesen, wirklich alle haben Mäntel an, alle haben Hüte an. Jennifer Connelly wirkt wie eine 1A femme fatale. Alles ist so ausgeleuchtet wie in einem klassischen. Ja. So, das zieht der Film von Anfang bis Ende durch. Deswegen ist wirklich diese Adressierung über die Ästhetik und so darf ja ein Film auch funktionieren. Ich habe jetzt diese UHD geguckt mit dem Director's Cut und auch kurz die Kinofassung. Mhm. Der Film wurde im Ton auch sauber restauriert. Das ist ganz nett, aber das ist jetzt was den Film jetzt nicht größer werden lässt. Da nochmal, dass der Surround-Sound ein bisschen sauberer klingt. Denn der Film hat oft sehr ruhige Passagen, wo lange nichts gesprochen wird, wo Stille herrscht. Für mich sind das immer so Aha-Momente, wenn die Uhr stehen bleibt und alle auf einmal umfallen und stehen bleiben. Das zelebriert er auch wieder coint ein bisschen. Aber ihm gefällt es halt im Film. Ne? Und er schafft da so eine Routine, wo eigentlich auch wieder keine ist. Und lädt uns halt ein, damit auf so eine mysteriöse Spurensuche zu gehen. Und hier vielleicht wirklich wichtig, die Leute, die den Film dann auch gucken wollen, der Director's Cut schadet in der Hinsicht wirklich nichts, weil wie du sagst, im Off-Monolog der Kinofassung, warum auch immer, so wurden die Leute zum ersten Mal im Kino begrüßt, wird halt wirklich in dem Off-Monolog alles gleich mal erklärt. Was im Director's Cut halt erst so nach und nach 50, 60 Minuten mal so auch klar wird langsam. Ja, wir hatten das im Vorgespräch, Patrick, auch der Director's Cut erklärt da einiges auch aus. Ja. Aber man kann das eigentlich nicht bringen, wie die Kinofassung das macht. Deswegen ist das auch wieder so ein Film, in der Parallele vielleicht mit Blade Runner zu sehen, ohne den jetzt hier lang mit Blade Runner vergleichen zu wollen, aber die Parallelen sind offensichtlich. Es ist auch Neo-Noir, es ist dieses große Stadtgebilde, es ist eine Detektivstory mit Science-Fiction-Element, was eher so als Off-Kolonie, Offshore draußen ist, was in Dark City auch in einigen Sequenzen sichtbar wird, aber es spielt ja immer in der Stadt. Da sind sie sich ähnlich und auch da die Fassungen zu sagen, ach, ich mache eine Kinofassung, Director's Cut, das sind so Punkte, da hat der Film unabhängig von der Ebene, die du jetzt meinst, was sagt der Film mir eigentlich, will mir der Film in der Handlung sagen, schon relativ schnell, finde ich, ein Eigenleben entwickelt über die Fassung und über die Verfügbarkeit, um da schon relevant zu sein. Finde ich aber auch eben interessant, ja.
Er arbeitet ja mit so einer, sagen wir, ganz schönen Glitch-Ästhetik. Also er präsentiert uns, das hast du in dem Auszug aus deiner Critic-Rezension ja gerade auch erwähnt, Stefan, eben diesen wirklich tollen Anfang, wo John Murdock in der Badewanne liegt. Alles ist so ein bisschen abgeranzt. Das kennen wir halt aus der Hardboiled-Detective-Geschichte. Er ist in diesem Hotel und der Page, der Concierge, ist auch etwas merkwürdig. spricht sehr geschliffen, also spricht wirklich, als stammt er aus so einem Dashiell Mammoth-Roman oder sowas und sagt eben, na, du hast für 3 Wochen bezahlt und hier gibt's keine Extratage für gute Führung oder sowas. Und dann kommt ja relativ schnell ein Moment, wo Murdoch an einen Zeitungsstand geht und da plötzlich wieder dieser Clerk steht. Und der Film schneidet dann leider zurück und ich hätte mir irgendwie gewünscht, und ich rede jetzt auch wieder über den Film, den es nicht gibt, aber ich finde es so schade, dass er relativ früh klar macht, dass hier was nicht stimmt. Und dass er, ich glaube, man hätte da sehr viel mehr, so das schlimme Wort Kafkaesk können wir vielleicht auch noch mal kurz erwähnen. Ich glaube, vielleicht dem Zuschauer etwas mehr zutrauen hier und da hätte man durchaus machen können.
Ich glaube aber ehrlich gesagt, das konnte man nicht retten. Also ich nehme jetzt mal das als Gospel, was man in der englischsprachigen Wikipedia und in der IMDb in der Trivia-Section findet, nämlich dass von New Line die Auflage kam, Alex Proyas, hast einen netten Film gemacht, aber zugunsten kommerzieller Vermarktbarkeit, bitte hier 100 Minuten und Opening Voice-Over mit ein bisschen Erklärung. Kommt man auch in Frage stellen, war das wirklich so? Oder passt das nur einfach so ins Narrativ des künstlerisch integeren Regisseurs, der irgendwie sein Baby eigentlich nicht kaputt machen wollte? Aber sag mal, es war wirklich so. Dann wundert es mich nicht, dass man im Nachgang auch mit noch so viel zusätzlichem Schnittmaterial und zusätzlichen Special Effects und einfach Ummontage da eigentlich nichts mehr retten konnte. Weil ich sehe den Kritikpunkt, ich habe den auch, Finn, aber ich glaube eben auch, man konnte nur bedingt viel aus dem noch machen, was die Kinofassung hergab. Und ich glaube, die hatten
Ja,
offensichtlich
das.
mit budgetären Grenzen zu tun, auch mit Personal, die Möglichkeit, hier digitale Statisten zu machen, wie es jetzt ein Gladiator 3 Jahre tat. Ich glaube, die hatten die einfach nicht. Ich glaube, für mich krankt es eben auch so dieses Narrativ ein bisschen daran, dass die Stadt zu klein ist, zu leer. Da scheinen ja nur 3 Leute drin zu wohnen. Wir sehen hier eine Stadt, die aussieht, wenn man eben am Ende hier die sterbende Perspektive hat von William Hurt darauf, als sei das eine Millionenmetropole. Oder zumindest lass mal eine gesunde Million Leute dort leben. Aber wir sehen eigentlich immer nur dieselben 5 Leute um unsere Protagonisten herum.
Ja.
Und das macht
Ja.
eben so ein bisschen erzählerisch klein, auch bis zu einem Punkt, und da bin ich ja vollkommen bei dir, Finn, wo ich dachte, ja, das ist aber alles auch schon so ein bisschen convenient, also ein bisschen gefällig. Das passt schon so ganz gut, dass er zufällig immer wieder dieselben 3 Leute trifft und denkt, hey, der war doch gestern doch jemand anders. Und dadurch wirkt der Film eben sehr schlicht in seiner, sagen wir mal, erzählerischen Komplexität. Aber ich glaube, wie gesagt, ich möchte das einfach damit entschuldigen, dass die Kinofassung das war, was sie war, man vielleicht auch einfach ein begrenztes Budget hatte und solche Dinge.
Ich glaube halt, ich wäre, wie gesagt, eben, ich glaube, Stefan hatte mir sogar vorher geraten, den Director's Cut zu schauen und nicht die Kinofassung. Ich glaube, ich könnte mir halt vorstellen, dass wenn die Kinofassung wirklich direkt dieses Mysterium auspackt, dass man dann als Zuschauer eben auch so ein bisschen eine Versicherung bekommt, weiß, okay, darum geht es hier nicht. Also es geht hier vielleicht wirklich um eher eine ästhetische Übung, um, was weiß ich, eine Kulturabhandlung oder sowas. Und deswegen ist der Director's Cut vielleicht so viel besser, er natürlich ist als die Kinofassung. Vielleicht auch so ein merkwürdiges Mischding, weil eben 2 Welten aufeinanderprassen. Weil auf der einen Seite ist da ja ein Mysterium darum, um was es hier eigentlich geht.
Ja.
Aber dann eigentlich doch, finde ich, wieder ein paar zu viele Sachen, die dich gleich darauf hinstoßen, dass hier was nicht stimmt.
Ja.
So.
Wenn ich da kurz mal inhaltlich nochmal reingehen darf, ohne meine Kontextualisierung jetzt vorher, was erleben wir in dem Film? Wir erleben diese verirrte Hauptfigur, die sich selbst sucht, die aufwacht, sich nicht auskennt und sagt, wer bin ich, wo komme ich her? Wir lernen dann im Director's Cut angenehm, nicht zu schlimm. Okay, es gibt irgendwo ein Memory Loss und es gibt diesen auch Mad Scientist, wichtige Figur noch, gespielt von Kiefer Sutherland, auch wichtig. Die sagt so, wo man schon merkt, der ist ambivalent, der ist nicht so richtig hier und nicht so richtig da.
Der hat eine Stadt, wo er Ratten durchjagt.
Genau. Und der dann sagt so, ja, der immer ein bisschen mehr weiß und dann kriegt er hier vielleicht sein Gegengift oder auch nicht, oder sein Upgrade. Und dann geht es darum, wer bin ich? Will ich das rausfinden? Und dann spielt der Film ja eine Zeit lang damit, vielleicht will er das gar nicht mehr rausfinden oder vielleicht will er es auf seine Weise rausfinden. Und das müssen wir uns klar machen, darauf steuert der Film ja in der 70., 80., na, 70. Minute hin. Diesen Conceptual Breakthrough, wie es auch mal Simon Spiegel in seiner sehr üppigen, ich glaube, Dissertationsabhandlung mit Science-Fiction-Film in Zürich geschrieben hat, dass Dark City einer der ganz wenigen Filme ist, die das explizit visualisieren, eigentlich diesen Conceptual Breakthrough, indem sie wirklich die Mauer aufschlagen, wo vorher dieses Postkartenbild drauf war, wo er ständig dachte, da ist der Strand, und dann einfach dieses Loch finden, wo einfach das All nur noch kommt. Also quasi eine förmliche Durchbrechung im Film dieses dieses Conceptual Breakthrough. Und wenn du das in der Kinofassung am Anfang im Off-Monolog erklärst, macht der Film, sorry, einfach 70 Minuten wenig Sinn. Weil wenn du die Zuschauer mitnimmst, durch diese ganze Noir-Ästhetik, durch die Figur von Jennifer Connelly, ist es jetzt seine Frau oder nicht, woher kennen die sich, immer wieder in Räume reingehst, rausgehst, nimmst an die Hand, dreimal bleibt die Uhr stehen, wir gehen weiter. Dann muss man einfach sagen, hatte der Film irgendwie zwei Linien, die in der Kinofassung nie vereinbar waren. Mm-hmm. Und im Director's Cut konnte er als Regisseur das noch so gerade biegen, wie es irgendwie möglich war. So, mal sagen, jetzt kann ich den Film, ja, so ist es, also gutierbar machen und sagen, jetzt funktioniert er zumindest für einige doch ganz gut. Und das ist, glaube ich, schon wichtig, das so zu sehen. Ja.
Ich glaube, ehrlich gesagt, Dark City krankt für mich daran, ich werde schwerlich es auf den Punkt bringen können in diesem Gespräch oder drauf Finger legen können, weil ich habe es in den letzten 27 Jahren auch nicht geschafft. Aber mein Gefühl ist gerade jetzt, wo ich mit euch spreche, für mich krank Dark City maßgeblich in meiner Wahrnehmung daran, dass er eben ein Kinofilm, ein konventioneller Spielfilm, ein handlungsgetriebener Film sein will. Ich finde ihn eben ästhetisch, inszenatorisch so dicht und so gelungen und so auch von einer ganz klaren, für mich künstlerischen Vision durchdrungen und belebt, beseelt, dass ich es fast immer jedes Mal schade finde, wenn die Handlung da reingrätscht und vor allem eben Kiefer Sutherland in seinen zahlreichen Dialogen und Monologen uns immer wieder erzählt, was hier gerade Sache ist, aber ohne das irgendwie befriedigend zu gestalten, weil ich denke, entweder gibst du mir wirklich die komplette Motivationskiste, was wollen die Strangers eigentlich, was nie so richtig klar wird, sie wollen die Menschen verstehen und ihre Körper manipulieren und so, aber ehrlich gesagt, so das größere Anliegen dahinter bleibt mir schleierhaft. Oder man lässt es eben ganz. Man macht dann eben wirklich einen Tarkowski-Film daraus und sagt, weißt du, Menschen gehen einfach 2 Stunden wortlos durch die Stadt und es passieren merkwürdige Dinge. Und es gibt ein ganzes Spektrum an Deutungsmöglichkeiten. Und Dark City ist keines von beiden so richtig. Es ist im Grunde ein Kunstwerk, ein expressionistisches Kunstwerk mit vielerlei Deutungsmöglichkeiten, in denen immer jemand alle 5 bis 10 Minuten an einen herantritt und sagt, ich erkläre dir das Bild mal. Und das, glaube ich, stört mich so ein bisschen, weil es für mich einfach unbefriedigend ist. Also mit dem, was der Film ja auch stellenweise macht, verträgt sich die Handlung nicht. Wenn das wirklich die Stadt so konstruiert ist, dass die Leute nicht entkommen können, warum haben dann William Hurt und Rufus Sewell an einer Stelle die Möglichkeit, eine 10 Zentimeter dicke, bröckelige Steinwand zu durchbrechen und da ins Weltall rauszufliegen letztendlich? Weil das sieht mir nicht besonders sicher aus. Also.
Gut, das könnte man jetzt noch wegargumentieren. Sie sind halt die Einzigen, die es wissen. So, und Wissen schafft hier vielleicht Handlungsraum. Okay, ja. Aber du bist da, finde ich, also das fand ich sehr gut, was du gerade gesagt hast, Patrick. Vielleicht machen wir den unfairen Vergleich mit Blade Runner noch mal kurz. Blade Runner ist halt ein Film, der einfach sehr viel auch visuell erzählt und wo tatsächlich die Stadt, die Welt ja Teil des Plottes ist, wenn man das sagen möchte. Wenn man sich da reingraben möchte, wirklich sehr viel über diese Welt erfährt, wenn man sich nur die Regenschirmgriffe anguckt oder was für Werbung da im Hintergrund läuft. Und bei Dark City habe ich nicht das Gefühl, dass das wohin führt. Wenn ich mir jetzt die Frage stelle, warum heißt das Café Automat? Das ist ein tolles Set und ich fand dieses Café auch wunderschön. aber es bleibt halt eine super Ästhetik, es bleibt eine super Oberfläche. Und ich glaube, damit hätte ich kein Problem, wenn der Film einfach dieser Noir geblieben wäre, der für die erste halbe Stunde ist, den ich auch wirklich ganz toll fand.
Ja, das stimmt. Das, ganz kurz, dieses Café Automat habe ich beim Wiedersehen auch als einen visuellen Überstil-Gag empfunden. überall so einzelne Elemente wie Apfel oder Glibberpaste oder hier reinzusetzen und auch dieses sterile lange Gang. Das war ein visueller Gag irgendwie. Ein Raum, der geil aussieht, aber der uns handlungstechnisch halt null voranbringt. Null. Es ist als Wiedererkennungsort nett, dass die da 2-3 Mal hingehen, aber ansonsten. Das stimmt, ne? Und da sind halt das sind vielleicht die Räumlichkeiten im Blade Runner vielleicht ein bisschen handlungstragender, ja, aber nur so viel dazu.
Also es bricht sich ja tatsächlich mit dem, was uns die Handlung erzählt, nämlich dass die Strangers, diese Kreaturen, in schwarz gewandelten Kreaturen, die da durch die Stadt fliegen und die tunen, also die Stadt manipulieren, die Menschen manipulieren, die Wahrnehmung von Menschen manipulieren, dass die sind ja also konzeptionell gestalterisch für diese Stadt verantwortlich. Und woher kommt dieser Kunstanspruch, ehrlich gesagt? Weil ich gucke mir die Typen an und das sind alles so. Also die scheinen keine wirkliche, da sehe ich kein kreatives Herz schlagen. Ich frage mich immer, warum wie sind die darauf gekommen, das alles so künstlerisch hochwertig zu gestalten? Angefangen von dem von dir, Stefan, erwähnten grünen Wackelpudding, bis hin eben zu diesen tollen Neon-Reklametafeln, die alle wundervoll aussehen, bei denen ich mir denke, okay, das ist doch Poyas, aber Poyas sagt mir, nein, hier, diese seelenlosen Kreaturen haben das erschaffen.
Ja, vielleicht haben die ganzen Science Fiction und Hardboiled Sachen alle stimmt, gelesen, ja, und sagen, so sieht die Welt halt eben aus. Ja.
Das genau, ist ein guter Punkt. Das habe ich mich nämlich auch gefragt, und das wäre auch irgendwie eine gute Erklärung dafür, aber dann ist ja die Frage, gibt es eine echte Welt? Also gibt es unsere Erde, und die, vielleicht wurde es im Film auch erklärt, und das dürft ihr mir jetzt gerne erläutern, aber gibt es unsere Erde? Die Strangers haben die gesehen und gesagt, wir bauen jetzt unser, also ein bisschen wie bei Douglas Adams auch, na gut, nicht ganz, aber wir bauen jetzt halt unser Labyrinth auf und gucken mal, was passiert. Und ansonsten bin ich da halt bei Patrick, wann haben die alle Fritz Lang Filme gesehen? So, und warum?
Also, ich finde übrigens, nur dazu zu sagen, diese Strangers, ne, diese die erinnern mich immer an diese dunklen oder grauen Herren aus Momo.
Total, ja.
Das ist vielleicht auch noch so eine Parallele, wo man sagt, die bringen hier irgendwie den Tod und die Zerstörung und das Dunkle. Das ist noch so ein Einfluss. Wir können dann auch später gerne noch über Descartes sprechen. Aber wie du schon am Anfang gesagt hast, der Film schmeißt vieles rein. Ist dann auch irgendwas so ein Meta- oder Intersammelsurium an Dingen. Und packt halt alles rein, Projas, bietet sich an, lässt es öffnen für die Zuschauer, sucht euch raus, was euch gefällt, und gut ist es. Ne? Also ein schönes Mashup, aber ich finde es halt so in dieser Einzigartigkeit, also wie er das macht, finde ich es halt schon wieder originell, auch wenn der Film zugegebenermaßen jetzt nicht so viel Sinn macht. Ich glaube, nach dem Sinn muss man da auch gar nicht so viel suchen. Ja. Woher kommt die Erde? Dann am Schluss hast du ja auch das Element, dass sich die Erde wie so eine Art Scheibe doch nochmal dreht und dann Sonne erscheint, wo man auch rätseln darf. Schönes Ende, ne? Wo man sagt, ist das jetzt auch wieder so ein Traum? Ist das helle Licht? Ist das in Traumsequenz? Ist er schon tot? Keine Ahnung. Also da lässt er auch vieles offen.
Volle Zustimmung. Und ich möchte jetzt ja auch gar nicht, ehrlich gesagt, Äpfel mit Birnen vergleichen und sagen, ja, Brazil ist der größere Film, Blade Runner ist das größere Meisterwerk. Auch das sind Filme, die woanders klauen oder sich inspirieren, auf inspirierender Ebene bedienen, möchte ich mal sagen. Es gibt einfach einen großen literarischen, künstlerischen, filmischen Gemischtwarenladen. Also wir sitzen ja auf hunderten Jahren Kultur schaffen, und natürlich kann man sich aus diesem Pott bedienen. Und Blade Runner ist eben auch so ein Mix aus Cyberpunk, Sci-Fi, Film Noir und allem Möglichen. Und da könnte man natürlich auch sagen, also ich bin ja auch ein großer Verteidiger der Kinofassung mit der Voice-Over-Erzählung von Harrison Ford, weil so lustig sie auch klingt, sie machte ihn noch ein bisschen noiriger. Aber was, ich glaube, Brazil und, also, lass uns mal Blade Runner bleiben, sonst wird zu viel des Guten. Blade Runner ein bisschen stärker einfach macht, weil ich finde, mit der ist am ehesten vielleicht noch mit Dark City vergleichbar, ist einfach, dass er diese erzählerische Ambivalenz hat, diesen Mut auch zur Lücke, Sachen nicht auszuerzählen, Figuren geheimnisvoller zu halten und nicht zu sagen, was Dark City leider macht, ist sehr, sehr pragmatisch.
Pragmatisch.
Didaktisch ist er auch, aber pragmatisch mit seinen Figuren umzugehen, in dem Sinne, dass er sagt, ja, wenn die eigentlich keinen narrativen Mehrwert mehr haben, dann kommen die einfach weg. Und dann ist eben auch der Film Noir vorbei. William Hurt fliegt im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Film raus, und damit sind eigentlich auch die ganzen Noir-Anleihen weg, und diese ganze Krimi-Geschichte ist eigentlich unbedeutend geworden. Und auch Jennifer Connelly als Love Interest verschwindet ja auch aus der zweiten Hälfte des Films weitgehend. Einfach weil sie momentär keine Rolle mehr spielt. Was es mir wiederum, das ist wieder ein völlig anderes Problem, auf einer emotionalen Ebene sehr, sehr schwer macht, dieses Ende, glaube ich, so zu genießen, wie es eigentlich gedacht war. Weil das auch wiederum inszenatorisch picobello. Aber ich denke da und denke, wow, ihr seid zwei vollkommen Fremde, und ich glaube, ich soll jetzt was fühlen, aber ich fühle gar nichts.
Ja, es stimmt. Nur ein Satz dazu. Das ist ein, glaube ich, eins der Probleme, auch wenn man Jennifer Connelly so gern anschaut und es ist so stimmungsvoll, sensual aufgeladen ist mit diesen Dingen und den Close-ups und man förmlich da in diese Welt und in ihrem Gesicht da versinken will. Das stimmt. Das ist ein Problem, dass diese Nähe fehlt, diese Bindung, dass man, wie du sagst, am Schluss irgendwie gar nichts mehr fühlt. Das ist schön anzusehen, aber es ist irgendwie total leer. Mhm. Ja, das ist ein Problem, ja.
Ich meine, das ist ja auch ein beliebtes Stilmittel der 80er, 90er, tatsächlich die Detektivgeschichte zu nehmen und sie in andere Genres zu verfrachten. Wir haben das irgendwie im Literarischen mit Umberto Eco oder Patrick, wir haben kurz über die Neuen Pforten gesprochen. Nur ist, glaube ich, da dient dann diese Detektivgeschichte tatsächlich auch dafür, also entweder ist sie eben so lächerlich detailliert ausgearbeitet und einfach in eine andere Zeit versetzt, wie bei Umberto Eco und Der Name der Rose. Und ich wiederhole, ich springe hier gerade, ich höre mich an, Fletschland ist auch raus wie eine gesprungene Platte. Patrick, du hast schon sehr recht, dieser Noir hört halt einfach auf. Und dann bin ich ein bisschen frustriert als Zuschauer, weil ich hatte so viel Spaß mit diesen ersten 40 Minuten. Ich hab da frohlockt als Jennifer Connelly, wie Isabella Rossellini am Mikro stand und gesungen hat.
Ja,
und,
toll.
wenn William Hurt als Frank Bumstead durch die Gegend läuft und so vor sich hin brummelt.
Der Name ist toll auch.
Also. Die Namen sind alle toll. Also John Murdoch, sicherlich auch nicht von irgendwoher der Nachname Murdoch. Und ich glaube, ich komme auf etwas zurück, was Stefan gesagt hat. Man hat hier so viele Angebote, aber ich habe das Gefühl, es ist nicht die Art von Film, wo jedes Angebot zu irgendwas hinführt, sondern wo jedes Angebot einfach da ist, wie halt die Speisen im Kaffeeautomat. Und wenn du möchtest, kannst du dir halt den Wackelpudding rausnehmen. Wenn du möchtest, aber auch den Apfel und kannst den Wackelpudding ignorieren. Und vieles führt dann einfach in eine Sackgasse.
Andererseits, jetzt auch gerade, wo du nochmal die neuen Pforten erwähnt hast, das ist jetzt keine Hollywood-Produktion, sondern eine europäische Koproduktion, aber mit Blick so auf das späte 90er-Jahre-Kino, was waren wir gesegnet mit diesen ganzen Genre-Mashups und dass eben große Studios mit viel Geld und großen Stars eben Filme produzierten wie Existenz oder Fight Club, hier, ich glaube, das war auch New Line Cinema, nee, das war Fox, Entschuldigung, aber egal, Fox genauso gut, meinetwegen, das sind große Studios, das würde heute keiner mehr mit einem mit den spitzen Fingern anfassen, solche Projekte, wo man eben auch einfach sagt, das sind eben einfach wilde, hochbudgetierte, mit großen Stars ausgestattete Studioproduktionen, die sich eben komplett darauf einlassen, dass hier jemand eben was probiert, was sich versucht, sich ausprobiert. Und wie gesagt, erzählerisch scheitert ja Dark City für mich hier und da, aber auf anderer Ebene ist der Film also künstlerisch, was rein inszenatorisch betrifft, hoch gelungen. Wir waren gesegnet, wollte ich nur mal ergänzen in der Zeit.
Ja, da also haben wir ganz viele tolle Romanzen, die mit harter Erotik aufgeladen werden.
Ich meine, also, haben wir The Matrix schon referenziert? Das ist immer so der liebste Referenzpunkt, glaube ich, für Leute, die in die Defensive gehen von Dark City. Auch The Matrix war ja ein Jahr später. Das war, ich glaube, der kam im März raus. Also, und dieser Film hier im Februar, das waren so die im Kalender eher so bekannt als die Dumping Grounds von Hollywood. Das war so die Zeit, also wenn man Filme, das war noch vor der Blockbuster Summer Season, und auch schon wieder zu spät fürs Weihnachtsgeschäft. Also Filme wurden in die Kinos gekippt, in der Hoffnung, dass sie ein Publikum finden. Aber die waren ja nicht als The Matrix nicht als Mega-Blockbuster konzipiert. Und ich bin happy, dass es damals eben auch Menschen gab in diesen Studios, die gesagt haben, hier sind 50, 60 Millionen Dollar, mach mal.
Ja, wie du schon angesprochen hast, gerade in dieser 90er-Phase New Line und über die Autoren und Stoffe, was wir schon hatten, und das jetzt über Seven, dann Fox Fight Club, was beides Fincher ist. Ja, das sind alles Filme gewesen, die ich, Dark City ausgenommen, den ich dann eben später gesehen habe, aber der aus dieser Zeit stammt, die ich als Jugendlicher auf Video oder DVD dann schon konsumiert habe, die einfach so viel geboten haben, wie du sagst, wir waren gesegnet, die als postmoderne Filme einfach da so neue Sachen aufgemacht haben, sagt, pick dir vielleicht das raus, aber hier gibt's auch noch was, wie ich sagen, den Horizont ein bisschen erweitert haben, aber für jugendliche Zuschauer schon wirklich interessant waren. Und da rückblickend, auch heute über 20 Jahre später, muss ich sagen, handwerklich halt wirklich mega solide gemacht waren. Also ich meine, der erste Matrix ist ja wirklich wahnsinn technisch. Und auch bei Dark City, mit allem, was er so will, ist das wirklich mega aufwendig und toll gemacht und das guckt man sich immer wieder gern an. Und ja, du hast recht, was waren wir gesegnet, weil ich glaube, so viel Liebe und so viel Detail oder selbst, wie du sagst, das waren eher so Dumping-Season-Filme, Das würde man heute nicht mehr, These jetzt von mir, nicht mehr so zulassen oder sagen, ach komm, was du hier vorhast, können wir höchstens mit den anderen in die große Main-Season planen und wir hoffen mal, dass er irgendwie seine 600 Millionen reinspielt, weil sonst ist es eh ein Flop. So, das waren ja so Mid-Budget-Filme auch noch Mitte, Ende der 90er, die es heute kaum noch gibt. Entweder es gibt Low-Budget heute oder alles ist irgendwie viel zu teuer. Ne?
Ich habe eine Frage zum Color-Grading an dich, Stefan, oder zur Ausleuchtung, weil ich glaube, du hast einfach dafür ein gutes Auge, zumindest meine ich das rausgelesen zu haben aus deiner Rezension von Brandon Cronenbergs
Infinity Pool. Oder Possessor.
Ja. Nee, Infinity Pool war das, genau. Sehr, sehr gute Rezension, die ich auch gerne nochmal hier in den Shownotes verlinke, aber weil wir gerade Matrix erwähnt hatten und ich sehr gelitten habe damals unter dem digitalen Color Grading für die Heimkino-Fassung, wo man da versucht hat, nachdem die Sequels Reloaded und Revolutions rauskamen, so das Original auch im Farbschema den Sequels dann anzupassen und ich fand das ganz schrecklich. Ja. Ich glaube, sowas Ähnliches hat man hier bei Dark City auch gemacht, dann für die spätere Heimkino-Auswertung für den Director's Cut, aber ich meine, selbst darin noch sehen zu können, dass hier, also das war ja auch noch vor oder kurz vor Oh Brother Where Art Thou, ich glaube, das war auch so der Film, der Coen Brothers Film, der so das losgekickt hat, wo dann plötzlich alle dachten, okay, cool, wir können alles auf digital ziehen und das nach Gusto nachkolorieren, wie wir wollen. Bei Dark City habe ich das Gefühl, das funktioniert doch viel mit Ausleuchtung, also diese krassen Grüntöne, Orangetöne, Rottöne, die wir hier sehen. Und das ist kein Computer hier, der hier am Werk ist.
Ich habe tatsächlich in Vorbereitung, weil ich auch zu den Unterschieden, wie gesagt, zu den einzelnen, man kann nicht alle Schnitte und alle einzelnen Differenzen hier aufzählen, dafür gibt es Schnittberichte.com, da gibt es einen super Schnittbericht, es sind aber über 10 Minuten, und aber zum Color Grading, da hast du recht. Ich habe nochmal in die Kinofassung reingeschaut, selbst die Kinofassung, die generell bei Dark City gräulicher, bläulicher, brauntöniger ist, also ich sag mal entsättigter etwas, halt so typisch klassisch Film Noir noch mehr wirkt, also, nicht, also schwarz-weiß wirkt er nicht, aber wirkt schon sehr, na, so ein bisschen desaturiert, ja. Trotzdem, wenn man genau hinguckt, gibt es diese Lichtquellen, es gibt die Blaulichtquellen, es gibt die Grünlichtquellen, es gibt auch Gelb. So, und tatsächlich ist das so, dass er diese Lichtquellen nochmal verstärkt hat für den Director's Cut, der dann in den punktuellen Lichtquellensequenzen dann nochmal aufleuchtet. Das wirkt anders, das wirkt greller, da hat man vielleicht auch mal, wo dieses eine Alien dem einen kurz abgeschlagenen Stranger da hier schön mit dem Zeiger da so, Hinterkopf ja. blutet, da so ein Alien rauskrabbelt, da hat man speziell beim Director's Cut nochmal einen leichten blauen Schimmer drüber gelegt per CGI. Solche vielen Differenzen gibt's da. Aber es stimmt, es ist kein komplett neu kreiertes und über den Haufen geworfenes Color Grading, sondern er verstärkt nochmal in einzelnen Sequenzen das, was er hat. Und jetzt kommt was Interessantes, wenn man jetzt sehr kritisch den Director's Cut hinsichtlich des Color Gradings schaut. Ich habe gestern nochmal bei, ich hatte wirklich schon 2-3 Mal gesehen, bei 2-3 Sequenzen zum Beispiel, wo Rufus Sewell auf der anderen Straßenseite steht und William Hurt, glaube ich, mit einem anderen Polizisten auf der anderen Seite des Polizeireviers oder whatever beobachtet, wie sie sich besprechen, er weitergeht. Gibt es auch im Director's Cut, das ist ja eine Szenenabfolge durch Montage, gibt es dann eine Einstellung inmitten dieser doch auffälligen Ausleuchtung und eben Farbgebung mit den Kontrasten, gibt es dann eine Einstellung, die kurz dann doch entsättigt ist, wo man merkt, aha, hier ist noch so ein Relikt aus der Kinofassung, was in dem Moment, ne, so, und da findet man einige Einzelstellen, da kann man sich jetzt auch wieder auf Spurensuche begeben. Interessant auf jeden Fall, interessant, ja. Also was jetzt rein die Farbgebung betrifft. Ich muss aber auch sagen, würde man jetzt sehr, sehr, sehr klassisch an die Lesart rangehen, müsste man ja eigentlich sagen, ist das ohne Farben besser? Wenn man sagen würde, es entspricht ja irgendwie den Film Noir oder soll es zumindest und soll so grau-blau entsättigt wirken. Ich muss persönlich sagen, nach 3-4 Mal Sichten, mir gefällt tatsächlich der Director's Cut mit den etwas grelleren Farben doch besser, weil er auch in manchen Einstellungen das doch besser und noch schöner ausleuchtet und auch die Gesichter besser zur Geltung kommen. Also ich finde ihn stimmungsvoller, tatsächlich.
Na, meine Erinnerung an die Kinofassung ist jetzt auch weitgehend verblasst, aber ich meine dem Filmbild, auch dem digitalen Filmbild, weil auf eine andere Art und Weise habe ich den Film jetzt auch in den letzten 27 Jahren nicht gesehen, ansehen zu können, dass das eben In-Camera-Lighting ist und nicht eben in der Nachbearbeitung geschehen. Und das sieht man eben leider gerade so vielen Filmen aus dieser Zeit, auch aus der Heimkino-Ära, also auch Filme, die auch wiederveröffentlicht wurden in luxuriösen Editionen mit Extraszenen im Unrated Extended Director's Cut, whatever, oft an, dass sie dann eben nochmal digital nachkoloriert wurden. Und klar, das sieht man auch Dark City an, der Director's Cut-Fassung, aber man sieht eben an, wenn es darauf ankommt, also was diese Neonzeichen betrifft und den grünen Wackelpudding und dergleichen, dass das eben alles schon in Camera passiert ist und nicht da per visuellen Effekten dann später einfach drüber gelegt wurde.
Ja, genau, das stimmt. Und um noch zu entwarnen, die, glaube ich, auch wieder UHD 4K-Restaurierung von The Matrix auf Disc, die nimmt ja wieder dieses Color Grading der Blu-ray weg, sondern bringt den Film wieder dahingehend zurück, dass er wieder eigentlich wie fast im Kino aussieht. Bei Matrix muss man sich auch die 4K-Scheibe dann gönnen.
Ja, man könnte ein ganzes Buch schreiben oder sollte man vielleicht auch mal über verpatzte HD-Fassungen, wie zum Beispiel die gräuliche Predator Blu-ray, die dann irgendwie jahrelang in den Regalen lag, die voller DNR war, also digitale Rauschreduzierung, sodass alle Gesichter aussahen wie aus Wachs gegossen und man tatsächlich auf die 4K-Fassung dann 20 Jahre später warten musste, die dann alles wieder korrigiert hat. Aber also die Heimkino-Fans sind schon geschlagen manchmal.
Ja, aber also wie du, vielleicht noch im letzten Satz, Buch ist genau das richtige Stichpunkt. Du kannst dafür so viel schreiben und mit der Blu-ray haben alle möglichen Genres, Regisseure da teilweise Unfug getrieben. Ich sag nur William Friedkin als letzten Satz mit seiner Cruising Blu-ray, die dann nochmal bläulicher war als die DVD, und ironischer Schlusssatz, als er gestorben war und irgendwie Arrow angekündigt hat, wir bringen Cruising nochmal als UHD. Es ist das erste Mal im Leben passiert, als Friedkin leider gestorben ist, dass Cruising überhaupt in der Kinofassung Farbgebung jetzt rauskam. Also es gibt die wildesten Sachen wirklich, ja.
Zurück zu Dark City.
Ja, zurück zu Dark City, sehr, sehr gerne.
Ja, ich habe Angst, dass ich auch zu negativ klang. Ich hatte wirklich auch meine Freude damit. Ich glaube, ich habe, ob das wieder ein böses Wort, ich spreche heute so die Prämissenkassenwörter alle aus, ob des Kultfaktors oder der auch Fangemeinde, die der Film hat, vielleicht einfach ein bisschen mehr erwartet. Vielleicht ist es auch ein Film, den man sich so, ich möchte nicht sagen, lieb gucken muss, aber der vielleicht auch durch Wiedersehen gewinnt, wenn man dann eben weiß, was es ist und was es nicht ist. Also wenn ich jetzt einfach weiß, es ist ein Film, der vor allem mich visuell unterhalten möchte, der einfach Spaß machen möchte, dann das muss ich dem Film ja auch wirklich ganz hoch anrechnen und man merkt hier einfach zu jeder Sekunde, hier ist ein Regisseur am Werke, der findet das alles total toll, was er macht und hier ist auch irgendwie kein Funken Ironie oder Zynismus drin. Da hat einfach jede Person richtig Bock, genau diesen Film zu machen und das finde ich natürlich auch richtig sympathisch. So.
Wie hat euch die darstellerische Leistung von Kiefer Sutherland gefallen? Weil der Film wurde ja auch damals von der Kritik sehr wohlwollend aufgenommen. Da möchte ich jetzt auch keine Geschichtsfälschung betreiben. Also oft Menschen blicken ja auch zurück und sagen, Dark City, der Underdog, das Dark Horse, irgendwie keiner hat den ernst genommen, alle hassen den. So war es jetzt mitnichten. Also die Kritik hat den schon damals jetzt nicht abgefeiert, aber der wurde sehr, sehr wohlwollend rezensiert. Teilweise enthusiastisch, wie zum Beispiel von Roger Ebert. Aber was immer so im Zentrum der Kritik stand oder sehr häufig, war die darstellerische Leistung von Kiefer Sutherland. Der chargiert, der humpelt, der hat dickes Make-up im Gesicht, der spricht extrem affektiert. Ich glaube, man kann schon raushören, wo ich da stehe bezüglich dessen. Aber was ist eure Meinung dazu?
Also ich sage mal so, die Figur, wie ihr schon angesprochen habt, erklärt vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch zu viel. Kinofassung hatten wir jetzt schon. Du sagst, erklärt er mir wieder was und erzählt mir was. Davon mal abgesehen, ich muss wirklich Folgendes sagen. Der Film ist ja darstellerisch von den anderen stark reduziert. Bei William Hurt passt das super. So, Rufus Sewell muss auch erstmal gucken, wie er klarkommt. Dann entdeckt er seine Fähigkeiten. Jennifer Connelly ist diese schöne, zurückgenommene, blasse Femme Fatale. Stellt euch bloß mal diesen Film ohne Kiefer Sutherland vor. Wir haben da noch die grauen Herren hier, die herumschwirren. Die ziehen doch alle nur Fresse und sind schlecht drauf. Kiefer Sutherlands Figur ist natürlich auch total crazy und düster. Aber mir gefällt dieses Element, vielleicht das Overacting im Film, sehr gut. Rein auf das Schauspiel von Kiefer Sutherland bezogen, auch wenn er vielleicht zwei Sätze dreimal sagen muss. Mir hat's gefallen. Ich hab ihn gestern Abend mit der lieben Freundin Doreen noch mal geschaut und sag, guck mal, ein paar Jahre später brauchte der dringend Kohle und hat 24 gemacht. Ich bin kein 24-Fan, ja. Ich mag das nicht. Aber hier eifert er irgendwie so gefühlt seinem Papa nach, aus einer Hollywood-Zeit, wo der damals mit solchen Performances richtig Kohle machen konnte. Und Kiefer Sutherland hat auch solche Sachen probiert. Also mir gefällt es. Ich find's okay. Ich finde auch cool, wie er spricht, ja. Aber ich verstehe auch, wie man es einen vielleicht nerven kann. Keine Ahnung.
Ich musste nicht da etwas reingucken, sagen wir es so.
Es ist jetzt auch mitnichten so, dass es wahnsinnig überraschend kommt. Ich meine, guck dir Kiefer Sutherland in The Lost Boys an oder Freeway, den tollen Film mit Reese Witherspoon. Das sind ja auch alle schon sehr extreme schauspielerische Darbietungen, möchte ich mal sagen. Also das kommt jetzt mitnichten überraschend. Ich musste auch ein bisschen warm werden damit. Ich weiß, mich hat das damals mehr angezeckt, als ich den Film zum ersten Mal sah. Mittlerweile mag ich es eigentlich ganz gerne, weil ich glaube, das entschuldigt oder entschuldigt es nicht. Aber es bügelt dieses Expositorische, was seine Figur eben hat. Also, dass er immer wieder hier Basil Exposition, den Erklärbär spielen muss, ein bisschen aus. Weil ich glaube, würde der das genauso stoisch und verbissen und ernst spielen, wie eben das gesamte restliche Ensemble. Jetzt mal abgesehen hier von Onkel Pauli oder wie der heißt, der da im Rollstuhl sitzt und hey, wie geht's dir, mein Sohn? Also da würde sich das Didaktische, was der Film sowieso schon hat und was sich hier und da auch problematisch ist, noch nerviger für mich gucken. Also weil er hat ja schon so ein paar Dialogzeilen, da knirschen schon meine Zähne. Also wenn er wirklich ab diesen langen Monolog hat, erklärbar Monolog dagegen Ende und dann ab Dialogzeilen ausspucken muss wie they control the sun, that's why it's dark. Denke ich mir, oh, also solche schlechten Dialogzeilen, ich möchte einfach mal so sagen, wie ich es empfunden habe, die sind wirklich nicht gut. Schlechte Dialogzeilen, die profitieren enorm von dieser affektierten Art des Sprechens, die Sutherland hier zum Besten gibt.
Ja, man spürt halt, dass er, wie gesagt, er ist ein Mad Scientist, ne? Also man spürt halt auch, dass er verrückt ist. Und dann stört das auch nicht, wenn er vielleicht mal zwei, drei mega offensichtliche komische Sätze sagt.
Ihr habt mich überzeugt. Ihr habt mich überzeugt. Ich empfand die Line Delivery nämlich, also ich musste mich da etwas reingucken, als es dann das erste Mal losging mit I am your husband's psychiatrist.
Also gerade im Genre-Kino ist das natürlich auch immer so ein schmaler Grat, auf dem da viele wandeln. Ich weiß, wie schwierig das ist. Und gerade so bei Genre-Stoffen, wo sich, glaube ich, auch oft die Beteiligten von Produzenten, von Regieseite, von Seite des Casts nicht ganz einig sind, welchen Film machen wir hier eigentlich,
Ja.
Damals war meine Haltung, heute sehe ich das wohlwollender, dass Kiefer Sutherland das einfach alles nicht ernst nimmt und denkt, naja gut, die engagieren mich, um Mad Scientist zu spielen, dann gebe ich ihnen eben alles und sabotiere damit den Film auch ein bisschen. Heute sehe ich das sehr viel wohlwollender und denke, er macht eigentlich eine vergleichsweise uninteressante Rolle in vielerlei Hinsicht, nämlich immer, wenn er die Handlung erklären muss, interessanter durch sein Schauspiel. Damals war ich, glaube ich, böser, weil ich dachte, okay, irgendwie alle scheinen in einem anderen Film zu sein als er. Er spielt irgendwie so sein eigenes Ding. Aber gut, wie gesagt, ich hab mich damit angefreundet im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte.
Und ihr habt ja auch sehr schön rausgearbeitet. Es ergibt ja plotmäßig sogar fast Sinn, dass er raussticht aus diesem Ganzen.
Er muss es auch ein bisschen, weil wir haben ja eben einen Protagonisten mit Rufus Sewell, mit John, der komplett leer ist. Und das by design. Also das ist jetzt kein Kritikpunkt. Der muss ja leer sein. Das ist eine Hülle, die gefüllt werden muss mit Erinnerungen, mit einer Persönlichkeit. Der weiß nicht, wo er ist, was er gemacht hat. Was soll das Ganze? Und ich glaube, er muss deswegen auch zwangsläufig umgeben sein von Figuren, die einfach da ein bisschen mehr, ja, im wahrsten Sinne des Lebens Leben einhauchen im Ganzen.
Ja, ein bisschen Charisma, ja. Ja. Da sind wir uns doch da schon so halbwegs ein bisschen einig. Oder zumindest haben wir eine interessante Übereinkunft getroffen.
Ich glaube, wir waren alle hier und da, also alle mehr oder weniger ein bisschen kritisch, aber der Film hat eben auch wirklich, wirklich tolle Momente. Ich möchte das nochmal ganz, ganz deutlich machen. Also wir haben die ganzen Referenzpunkte genannt, von Kafka über Borges bis zu Brazil, Blade Runner, Momo, whatever. Metropolis natürlich von Fritz Lang, aber der hat eben auch eigene, wirklich tolle Kino-Momente, möchte ich mal sagen. Also dieser Moment, wenn William Hurts Figur da aus dieser Stadt rausfliegt, nachdem sie die Wand da durchbrochen haben und er ist der Erste und Einzige, der diese Stadt da im Weltraum treiben sieht. Selbst jetzt beim Wiedersehen, und ich kannte das Filmbild, beim wiederholten Malen auf einem relativ kleinen Bildschirm, habe ich Gänsehaut bekommen. Das ist ein großartiger Kino-Moment einfach. Und ein wunderschönes Modell. Also ich glaube, auch so ein Mix aus visuellen Effekten und Modelleffekten, wunderschön gemacht einfach.
Ja, ja. Naja, wenn wir bei der Ästhetik und bei der Sichtweise sind, vielleicht lasst uns noch kurz über die Kameraarbeit sprechen, weil ich finde, ist auch ein wichtiger Punkt. Wir hatten ja vor uns das Argument, ja, eigentlich ist die Stadt ja relativ klein. Also, ja,
die ist vor allem leer.
Leer, klein, ja. Und zeigt halt immer wieder die ähnlichen Räume und Ecken, wo man sagt, so eigentlich so am Ende, ne, William Hurt fliegt raus, die Stadt ist ja unfassbar riesig und wo hätte man noch überall hinkommen können? Und es wird eigentlich so ein bisschen so die Area hier, das Viertel gezeigt. Aber da macht er halt im Handarbeitstechnisch aus den Räumen, kameratechnisch finde ich sehr viel. Mhm. Es gibt ganz viele Top-Shots, wo die Kamera von oben an der Decke langfährt, nach unten guckt.
Stimmt,
dann hast du Froschperspektiven. Allein die Einstellung am Anfang in der Wanne, also im Bad. Wie das gefilmt ist, aus allen möglichen Ecken und Winkeln. So, und das ist schon, so finde ich immer ziemlich geil, weil da könnte man sagen, okay, da reichen uns zwei Perspektiven, dann ist die Szene gezeigt. Nö, da wird der komplette Raum durchdekliniert von oben, unten. Ja, da verlierst du dich halt mit den Figuren in diesen Räumen drin. Und das muss man bei dem mal auch anrechnen. Mhm. Das ist klassisches Filmemachen, so die Kameraarbeit. Das finde ich, funktioniert bei dem Film sehr gut. Ja.
Nein, das kann ich genauso unterschreiben. Das ist ein Augenschmaus, das ist hervorragend. Ich mochte sehr, wie zum Beispiel der Goldfisch in die Badewanne gesetzt wird. Das fand ich ganz, ganz großartig. Ich mag, also das, wirklich wie Proyas und Condi, da weiß man ja immer natürlich nicht, von wem kam jetzt welche Idee. Das ist ja immer so die Sache bei Regisseuren und Directors of Photography, bei DOPs. Die finden hier wirklich tolle, tolle Ideen, bekannte Bilder neu auszugestalten oder eigentlich bekannte Aufnahmen komplizierter zu machen und dadurch ansprechender zu machen. Und das ist ja auch was man heutzutage eher selten findet. Also auch wirklich so ein Wille zum Stil und eben eine Kamera, die auch sehr auf sich hinweist und sagt, guck mal, hier sind Bilder.
Ja, das ist aber im Kontext dieses Films natürlich auch vollkommen legitim. Ein Film, der einständig anschreit, guck mal, wie großartig ich aussehe. Er ist gut gealtert, möchte ich sagen. Ich meine, ich kann da auch nicht mit dem Finger drauf legen, welche Effekte nachträglich hinzugefügt wurden. Also bei dieser Neuveröffentlichung fürs Heimkino in der Director's Cut-Fassung. Ich glaube, die haben da einiges nachgebessert. Du hast ja bereits diesen blauen Schleier erwähnt, den habt diese Kreatur, die aus dem Kopf von dem Stranger krabbelt, Stefan. Mhm. Aber ich glaube, noch einige andere Effekte. Aber ich möchte sagen, die halten sich ganz gut. Ich glaube, ja gut, 90er Jahre, das Jahrzehnt, das sind der Morphing-Effekte. Also nicht alles ist in Ehren gealtert, aber im Großen und Ganzen war ich sehr angetan. Und ich glaube, es profitiert enorm dadurch, dass sie eben hier diesen Mix praktizieren. Also Proyas und sein Team aus diesem Mix aus praktischen Effekten und digitalen visuellen Effekten. Und deswegen auch sehr, sehr in Gnaden gealtert. Und ich meine, grundsätzlich wollte ich mal hinzufügen, hinzufügen, weil viele Menschen immer sehr, also ich lese sehr viele Menschen, die für Dark City die Defensive gehen, so von wegen verkanntes Meisterwerk und das will ja keiner gucken, aber ihr müsst das sehen. Ich glaube, der Film, das sollte man nicht unterschätzen, muss, ich sage ich glaube, aber ich bin mir 99%ig sicher, sehr profitabel gewesen sein im Heimkinomarkt. Erstmal war es sowieso die große Zeit der DVD und das Ding muss ich verkauft haben wie geschnitten Brot, denn kein Studio geht hin und rein aus der Güte des, ihres Herzens sagt, hier weißt du, darfst eine komplett neue Schnittfassung machen und wir geben dir noch ein paar Millionen dazu, um komplett neue digitale Effekte auch noch zu integrieren und die bestehenden nachzubearbeiten. Das macht man nur mit Filmen, bei denen auch ein Studio dahinter sagt, damit lässt sich richtig Geld machen. Und das muss so ein Film gewesen sein, weil ich weiß, Dark City lief im Kino, keiner hat es geguckt und bereits 2 Jahre später war das so das böse Wort Kultfilm in meiner Bubble und ich glaube auch anderswo. Ich glaube, jeder musste den gesehen haben.
Da teilt der Film ein positives Schicksal mit einigen aus dieser Spät-90er-Zeit, dass er, da kann ich mich auch noch dran erinnern, in den Frühzeiten des Internets oder wo es dann für alle zugänglich war, viel auf Foren diskutiert wurde, wo es zum Beispiel dann das Video gab oder vielleicht der erste DVD mit der Kinofassung. Das, glaube ich, da viel schon diskutiert wurde, da könnte es noch eine andere Fassung geben. Also der Film, wie du sagst, war am Heimkinomarkt schon recht bald dann ein Renner, im Kino nicht. Und die Leute haben einfach viel drüber gesprochen. Das ist noch einer dieser Filme, wo einfach viel drüber gesprochen wurde und wo dann gesagt wurde, die Fans wollen das, gibt es den, wo dieser Markt einfach gesehen wurde, absolut. Ja. wir waren vorhin eigentlich schon rum mit dem Kameramann, ich wollte es bloß nochmal sagen und das soll jetzt auch keinerweise eine Korrektur sein, bloß weil du vorhin sagtest, Condi, ich glaube Condi war der von Seven, wenn ich mich nicht täusche. Es ist Wolski, der Kameramann, Darius Wolski. Und Wolski hat ja dann auch viel für Ridley Scott gemacht. Ich habe gerade nochmal nebenbei gespickt in die Bio. Klar hat er The Crow gemacht, aber der hat ja dann auch, sag ich mal, ästhetisch durchaus ansprechende Filme gemacht, wie jetzt zum Beispiel Prometheus oder der Marsianer und auch The Last Duel. Also dazwischen auch noch Ridley Scott-Filme.
Genau, ich glaube, er ist so ein bisschen Scotts Stammkameramann geworden, so in den späten 2000ern. Ne? Also so Counselor hat er ja auch gemacht, ich glaube fast alles.
Genau. Genau, und aber auch ein kommerziell erfolgreicher Kameramann, wo man sagt, so der hatte eine gewisse Edelästhetik im Blockbuster-Bereich und auch im fantastischen Film da etabliert, Fluch der Karibik-Trilogie und so weiter. Also der war da schon, also ist glaube ich schon ein sehr souveräner Mann. Mhm. Und das geht hier so noch mit los in den ersten Jahren, das merkt man auch, ja.
Er ist jemand, den ich immer sehr gerne lese im Vorspann und wo man sich, wie du gerade schon gesagt hast, dann freuen kann und weiß, hier bekomme ich einen sehr guten Standard. Und teilweise darüber hinaus.
Ich würde noch kurz was zur aktuellen Heimkinomarkt Dynamik sagen bei dem Film, weil wir festgestellt haben, Dark City war auf Video irgendwie immer ein Renner und dann kam die Blu-ray raus mit dem Director's Cut damals und jetzt eben die Ankündigung von Arrow eben von englischsprachigen Markt. Das Ding war ja sofort ausverkauft, diese Limited Edition, also eine Vorbestellung. Und ich war selber indirekt davon betroffen und da passierte ein lustiger Gag, weil erst habe ich gewartet mit dem Warenkorb, dann habe ich gesagt, nehme ich noch was anderes dazu und irgendwann hieß es, ja, das Ding ist eigentlich schon längst weg. Und dann habe ich schon begonnen, bei eBay zu gucken, wo das echt relativ schnell pervers nach oben ging, wo halt hier die Reseller irgendwie Blut geleckt haben. Und dann, ohne Witz, also es stimmt jetzt wirklich, was ich sage, ich hatte das Ding aber noch im Arrow-Warenkorb drin, die Limited Edition. Und wir sprechen jetzt von, das Ding war eigentlich schon 1-2 Wochen draußen. Dann habe ich einfach zum Gag auf Bestellen gedrückt, um sofort zu erwarten, du kriegst gleich hier eine Absage. Dann haben die mir das Ding noch geschickt. Also die hatten dann irgendwie noch so einen Backkatalog von, weiß ich nicht, 50, 100 Stück und irgendwie einen Fehler im System. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kam das da noch an, was mich ziemlich gefreut hatte, weil ich habe dann gemerkt, okay, für den normalen Preis hätte ich Bock, das Teil zu haben, aber ich wäre nie bereit gewesen, 60, 70 Euro dafür zu bezahlen. Also hier hat sich relativ schnell entwickelt mit diesen Mondpreisen und das ist auch eine seltsame Dynamik mittlerweile geworden, weil manche Label bei solchen Genre-Favorites relativ früh merken, im Vorbesteller-Ding geht das Ding schnell durch, sie kriegen ihre Kosten wieder rein, aber da gibt es nichts mehr mit regulärer Handlungsstart oder das Ding liegt noch irgendwo im Laden in England ein paar Monate. Da gibt es ein paar so Sachen, das geht echt relativ schnell mittlerweile.
Ja, ich bin da auch schon so mittelmäßig frustriert, beziehungsweise versuche die Frustration nicht allzu sehr an mich ranzulassen, aber es gibt ja doch mal tatsächlich sogenannte Limited Editions, mal von kleineren, mal von größeren Labels, auf die ich mich freue und dann ab einen Tag oder manchmal auch nur eine Stunde zu lang warte und dann heißt das schon, okay, 3 Monate vor der Veröffentlichung schon ausverkauft. Na, schönen Dank auch. Und
das nervt.
Ich habe nicht den Ehrgeiz und die Zeit und auch nicht das Geld, ehrlich gesagt, mich den ganzen Tag an den Rechner zu setzen und zu sagen, ich warte mal dann darauf, dass da irgendwie eine Ankündigung kommt und ich sofort zuschlagen kann. Also Ich habe festgestellt, dieser Tage beim Blick in meine Mails, ich hatte auch die Second Sidebox der Pusher-Trilogie von Nicolas Winding Refn, die Mads Mikkelsen-Filme, einen Monat im Voraus vorbestellt, nur um dann zum Release-Termin eine Mail zu bekommen, dass meine Vorbestellung jetzt ausverkauft sei und ich doch bitte die Daumen drücken solle, dass sie wieder reinkommt. Ja, Dankeschön. Schönen Dank für gar nichts.
Finn hatte noch was Tolles gesagt. Du hast wirklich gesagt, du hast die DVD des Director's Cut in der Videothek noch gefunden. Jetzt die Frage, Videothek, ja, habe ich in Dresden auch noch eine.
Ja, ihr Glücklichen.
Erzähl mal, Finn.
Da gibt es gar nicht so viel zu sagen. Ich wohne also hier in meinem Hamburger Stadtteil. Gibt es tatsächlich noch eine Videothek, die sich auch mehr auf das Resellen von Sachen beschränkt hat, als glaube ich, dass da tatsächlich noch Leute ausleihen. Aber die haben tatsächlich eine vor allem so, was so Science-Fiction und Horror angeht, gut geführte Sammlung. Und dort sah ich eben auch Dark City und dachte mir, Mensch, der Stefan hat mir gerade geschrieben, dass wir darüber sprechen wollen, dann kaufe ich das doch mal. Also wenn ihr mal in Barmbek unterwegs seid und vielleicht irgendwie eine Viertelstunde auf eure S-Bahn warten müsst, dann tretet doch mal heraus aus diesem Bahnhof und dann seht ihr schon gleich die Videothek, wo man gut reingehen kann. Und da gibt es dann wahnsinnig viele Angebote von nimm 5, zahl 10 und anders wie. Also ich glaube, man kann nicht da rausgehen, ohne nicht irgendein Sonderangebot wahrgenommen zu haben. Und sonst weisen dich die MitarbeiterInnen auch noch drauf hin. Es gibt auch, und ich war dann das erste Mal in meinem Leben auch in einer Pornoabteilung, das kann man als Anekdote hier vielleicht einmal erzählen, denn mir war aufgefallen, es gab keine indizierten oder sage ich mal Importsachen im Hauptverkaufsbereich. Und das hatte mich ein bisschen geärgert, weil ich mir dachte, nun gut, ich will ja nicht die ab 16 Fassung von Crank 2 haben, das bringt mir ja wirklich gar nichts. Dachte, häufig haben diese Läden, es gab früher in Hamburg bei der Uni auch noch so eine Videothek namens Filmgarten, da musste man nämlich auch zum Verkäufer gehen und sagen, du, ich interessiere mich für die schmierige Ware, wo finde ich das denn? Und dann wurde man in einen Nebenraum geführt und hat da die anderen Sachen gefunden. Und auch hier war es so, dass die Mitarbeiterin meinte, ach ja, nee, klar, so Importsachen und ungeschnitte Sachen haben wir auch, da musst du in die Pornoabteilung, geh mal da runter durch diesen Vorhang. Und das war etwas deprimierend, vor allem um zu sehen, dass da tatsächlich noch Leute stehen und sich Sachen aussuchen, wo ich dachte, oh, ich dachte, das Internet hatte diesen Markt komplett absorbiert. Ja, geht mehr in Videotheken und kauft euch dort DVDs. Das macht Spaß.
Okay. Ja, wenn ihr doch eine Videothek findet. Also hier in Berlin gibt es so gut wie keine mehr. Also das Videodrom hält da fast alleine mittlerweile die Stellung. Aber das ist auch am anderen Ende der Stadt aus meiner Sicht.
Wenn irgendwann Dark City 2 gedreht werden würde, dann baut Alex Proyas bestimmt eine Videothek in diese künstliche Stadt mit ein, was es früher mal gab, wo man sich fragt, warum machen die Strangers jetzt eine Videothek dahin? Weil gibt ja nicht mehr, aber das wäre auch mal...
In Dark City kommt man raus, es ist eigentlich wirklich die echte Welt und keine falsche Welt.
Stimmt.
War gut, dass wir darüber gesprochen haben, ehrlich gesagt. Also Dark City, bin selber ein bisschen überrascht von mir, dass sich der noch nicht im Bardos-Kino-Feed befindet, nach über 13 Jahren. Scheint so naheliegend zu sein, ist ein Genre-Mashup aus allem, was gut ist oder was das späte 90er-Jahre Hollywood-Kino konnte. Von daher, ich glaube, eine gute Wahl und deswegen danke an dich, Stefan. Danke auch für dass ihr den Film mitgebracht habt. Ja, der kann schon was. Und ich wollte sagen,
der ist schon ordentlich.
Ich habe es gestern off-mic gesagt, als ich mit Lukas und Finn über Resident Evil 1, 2, 3 sprach. Aber heute ist nochmal die bessere Gelegenheit, um das nochmal zu erwähnen, ganz kurz. Gods of Egypt von Alex Proyas ist ein Tip-Top-Film. Ich mag den sehr. Okay. Angucken.
Der wird sich am Wochenende angeguckt. Also wir nehmen das ja am Freitag auf. Stimmt, wird ja auch noch am Freitag released. Das ist ja der Bahnhofskino-Release-Tag. Genau. Ja, aber also auf Gods of Egypt bin ich jetzt auch richtig gespitzt. Diese Blu-ray findet man nämlich auch für 1 Euro in der Videothek.
Sehr schön.
Und das schien mir eine faire Investition zu sein.
Stefan, wo kann man dich sonst noch lesen, hören, sonst was demnächst in deiner Nähe, wo auch immer?
Ich hab ja seit einigen Monaten die Webseite ein bisschen zusammengestellt, www.filmkontext.de mit C geschrieben. Da findet man so einen Querschnitt, was ich alles so gemacht habe. Auch mit dir, Patrick, im Bahnhofskino und so weiter. Unsere schönen Gespräche bei Subkultur Entertainment kommt demnächst wieder schöne Veröffentlichung raus mit Booklets von mir. Das eine, kann ich vielleicht schon anteasern, wird White Star sein von Roland Klick, passend zu dem Supermarkt, was rauskam und ja auch Deadlock vorher in einer schönen, super geilen Restaurierung. Das andere wird, glaube ich, auch Edition Deutsche Vita sein, wird ein neuerer Film sein, dessen Titel ich noch nicht verraten darf, aber von 2019, wo mal probiert wird, auch was ganz Aktuelles reinzubringen, aber auch ein sehr interessanter deutsche Produktion eben, ja.
Geht gerne auf filmkontext.de, das ist weitaus besser organisierte Seite als das Bahnhofs Kino Blog. Will heißen, da findet man wenigstens was. Finn, Wo kann man dich noch hören?
Ja, ich habe mit dem lieben Lukas Bawenschik zusammen einen Podcast namens Gelesen. Da reden wir über Bücher und das macht sehr, sehr viel Spaß. Und da würde ich mich freuen, wenn vielleicht der ein oder andere Hörer auch mal einen Seitensprung riskiert. Das ist ein Gag, den ich nie machen durfte bei Lukas, weil er gesagt hat, das ist cringe, wie die jungen Leute sagen. Deswegen mache ich ihn jetzt hier, wo es mir nicht verbieten kann. Ha!
Ich fand's cool.
Und ich bin auch noch Teil des Teams des Schauplatz-Podcasts. Das ist ein Film-Podcast, wo es, sage ich mal, klassische Filmrezensionen gibt. Aber der liebe Nico, der so das Ganze, der Chef des Ganzen ist, kann man sagen, der macht auch immer mal so experimentelle Formate. Da lohnt es sich auf jeden Fall auch reinzuhören.
Ich danke euch beiden fürs Dasein und kommt bald wieder. Gerne gemeinsam oder getrennt, wie auch immer es euch recht ist. Und verirrt euch nicht in The Dark City.
Ja, es gibt ja noch viele tolle Sci-Fi-Filme. Wir könnten zum Beispiel über Paycheck reden.
Autsch. Bye-bye.
Bis dann.
Klick, klack.